Ja, wunderschönen guten Tag, muss man jetzt schon fast sagen, guten Morgen. Als mich Herr Thierse angesprochen hat, hier doch einen Vortrag zu halten, da war ich natürlich sofort begeistert. Ja, wann wird man schon von solch prominenten Personen mal einen Vortrag gebeten? Und dann hat er mir irgendwann später seinen Titelvorschlag geschickt. Und der war genau der, Vergröberung der kommunikativen Sitten und die Verantwortung der Bürger. Und da habe ich schon erst mal ein bisschen geschluckt. Weil das übliche Metier, wo wir ja auch unterwegs sind und wo auch wahrscheinlich viele von Ihnen irgendwie unterwegs sind, ist, erstmal mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Zu sagen, das sind die Eliten schuld, das ist die Politik schuld, wo ist eigentlich die Verantwortung der Medien und der Journalisten? Und bei diesem Thema habe ich gedacht, oje, hoffentlich gleitest du nicht in Publikumsbeschimpfung ab und machst dich dann völlig unbeliebt. Aber das ist nun mal die gestellte Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ganz wichtig ist, denn üblicherweise und lange galt in den Diskussionen über Medien und Politik, die Bürger galten irgendwie als das passive Objekt von Manipulationsversuchen. Es wird gesagt, die haben im Prinzip keine Chance gegen die Politik und gegen die Medien und deswegen sind sie diesen Manipulationsversuchen schutzlos ausgeliefert und das wurde manchmal auch vielleicht ein bisschen überspitzt, um sie von der eigenen Verantwortung zu exkulpieren, wie man in dem kirchlichen Kontext vielleicht sagen könnte. Und das war auch irgendwo lange Zeit richtig, weil es natürlich lange so war, dass der Massenkommunikation tatsächlich sehr einseitig, sehr von oben nach unten sozusagen passiert ist und die Rückkopplungsmöglichkeiten eben nicht so stark waren, wie sie das heute sind. Bürgerinnen und Bürger waren sehr, sehr abhängig, allein von den Informationen, die sie von den Medien bekommen haben, von der Politik bekommen haben und waren andererseits aber auch darauf angewiesen, dass wenn sie ihre Interessen in die Öffentlichkeit bringen wollten, dass sie da allein auf die klassischen Massenmedien angewiesen waren, dass sie ihre Stimme nicht erheben konnten, es keine Online-Petitionen gab etc. Und das hat sich aber tatsächlich fundamental verändert. Die Situation hat sich verändert. Einmal natürlich, woran wir wahrscheinlich als erstes denken, worüber hier eigentlich am meisten schon gesprochen worden ist, mit dem Aufkommen des Internets und dann verstärkt mit den Social Media. Bürgerinnen und Bürger haben heute online den sofortigen Zugang zu einer unüberschaubaren Vielfalt von Informationsquellen, von Informationen. Wir sprechen deshalb in der Wissenschaft auch von einer multioptionalen Vielkanalumgebung, ein High Choice Media Environment, wie man das im Englischen sagt. Und das deutet schon an, dass Nutzer heute in der Lage sind, aber auch in der Notwendigkeit sind, in dem Zwang sind, viel stärker Auswahlentscheidungen zu treffen, viel stärker sich aus der Vielfalt der Informationen und Informationsquellen ihr eigenes Repertoire zusammenzustellen. Und das bedeutet besondere Schwierigkeiten und auch eine besondere Verantwortung. Man vergisst dabei allerdings manchmal, dass diese Expansion des Medienangebots eben nicht erst mit dem Internet und den Social Media, wo das dann nochmal explodiert ist, angefangen hat. Eigentlich hat das Ganze mit der Dualisierung des Rundfunks angefangen. Ich habe Ihnen hier eine Abbildung mitgebracht über die in Deutschland im Durchschnitt pro Haushalt empfangbaren TV-Kanäle von 1988 bis jetzt 2016. Und man müsste jetzt eigentlich in die 70er Jahre zurückgehen, das wäre noch lustiger, ja, mit drei Programmen oder hier hat man noch ORF und was weiß ich was bekommen, in den grenznahen Regionen. Aber es gibt eben nicht nur im Online-Bereich, sondern auch darüber hinaus diese unglaubliche Ausweitung des Angebots. Und das ist, wie gesagt, dann mit dem Internet nochmal explodiert. Das ist die Zahl in Millionen der Domainzahlen allein mit einer DE-Endung. Das heißt, Internetseiten, die hier in Deutschland angemeldet sind. Und diese unglaubliche Expansion des Medienangebots, die führt eben auch tatsächlich zu einer Umwälzung, die manchmal, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute Morgen noch ein neues Chart in diese Präsentation eingebaut hat, die manchmal aber auch dazu führt, dass man bestimmte Dinge vielleicht auch zu sehr überspitzt und zu sehr übertreibt, die sich bei nüchterner Betrachtung vielleicht gar nicht so dramatisch einstellen, aber nichtsdestotrotz, wenn man auf den Online-Bereich guckt und die Rückwirkungen, die Online dann auch in die Offline-Welt hat, dann gibt es eben diese Umwälzung. Und das kann man in vier Punkten, kann man ein paar wichtige Merkmale tatsächlich benennen. Das ist einmal über den Online-Bereich, über die Social Media, die nochmalige extreme Explosion des Angebots. Das ist das, was wir als Disintermediation bezeichnen. Das heißt, die Möglichkeit von Nutzern, von Bürgern, auch abseits der klassischen Medien, sich eigene Informationsquellen zu suchen, nicht allein auf die Vermittlungsleistung der Medien angewiesen zu sein, Öffentlichkeiten abseits der klassischen Medien zu bilden, sich auch mit ganz neuen Möglichkeiten am öffentlichen Diskurs zu beteiligen und das haben wir gestern auch hinlänglich gehört, und das ist auch ein ganz wichtiges Merkmal, natürlich die unglaubliche Beschleunigung, die dort stattgefunden hat und die sowohl Medien, aber auch die Politik und natürlich die Nutzer unter einen unglaublichen Druck setzt. Nie gab es also mehr Möglichkeiten, selbst Informationen aller Art zu recherchieren und finden zu können. Nie zuvor waren Bürger zumindest potenziell in der Lage, Informationen so unmittelbar, schnell und öffentlich auch zu bewerten, zu kommentieren, weiterzuleiten, damit selbst in die Öffentlichkeit zu treten, selbst Öffentlichkeit zu schaffen, darüber politisch Einfluss zu nehmen und sich Gehör zu verschaffen. Es ist deshalb auch im Zusammenhang mit dem Internet von einer partizipativen Revolution die Rede. Die Bürgerinnen und Bürger wollen eigentlich schon länger mehr mitmachen. Das merken wir nicht nur in der Politik, sondern zum Beispiel auch in der Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff der Citizen Science schon mal gehört haben, der Bürgerwissenschaft. Und darin liegen natürlich auch unglaubliche Chancen für die Demokratie. Und es gibt aber eben auch die Gegenseite. Das Positive ist, und da würde ich die Sache ganz anders betrachten als Sie gestern, ich glaube persönlich, oder ich glaube, liegt eigentlich auf der Hand, dass diese Explosion des Medienangebots für die Bürgerinnen erstmal ein unglaubliches Mehr an Freiheit bringt, sich Informationen zu verschaffen, öffentlich zu kommunizieren. Diese Freiheit bringt aber natürlich auf der anderen Seite auch Verantwortung mit sich. Und diese Freiheit kann nämlich auch bedeuten, dass man sich dafür entscheidet, zwar unglaublich viel im Internet unterwegs zu sein und Medien zu nutzen, aber dabei möchte sich alles zu vermeiden, was mit Politik und Nachrichten zu tun hat und auch nur die Sachen wahrzunehmen, die mir selbst in den Kram passen, die meine eigene Meinung bestätigen. Diese Freiheit kann bedeuten, Gerüchte und Unwahrheiten zu verbreiten. Es kann bedeuten, dass man Beleidigungen, Bedrohungen und Hass, Vorurteile und Ressentiments öffentlich verbreitet, Menschen attackiert und bedroht. Und wir haben in den vergangenen 3 Jahren ja intensiv über dieses Thema gesprochen und sehen eben auch, was das bei politischen Akteuren bis hin und die lokale Ebene bei Journalisten auch auslösen kann. Es ist deshalb natürlich wichtig, dass man immer wieder auch die große Verantwortung von Politik und Medien für die Kommunikationskultur, für die Qualität des politischen Kurses und auch für das Vertrauen zu sprechen, das wir alle in Politik und Medien haben. Aber es gibt in diesem Zusammenhang eben auch eine Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Es gibt eben nicht nur die Bringschuld der sogenannten Eliten, sondern es gibt eben auch eine bürgerschaftliche Verantwortung aller. Und diese zu benennen, und das nicht nur in einer Sonntagsrede, erscheint mir unter diesen veränderten medialen Bedingungen so dringend wie eigentlich lange nicht. Denn die Art und Weise, wie wir alle mit Medien umgehen und wie wir in medialen Umgebungen handeln, hat heute einen sehr viel direkteren, schnelleren, unmittelbareren Einfluss auf die Qualität und Atmosphäre des politischen Diskurses, als das, was ich am häufig zu Unrecht gescholtenen Stammtisch geäußert habe. Und da muss ich klar sein an der Stelle, dass wenn man hier von Diskurs im Netz beispielsweise und Bürgerinnen und Bürger redet, dass natürlich nicht alle, die sich da äußern, sozusagen ganz normale Bürger sind, sondern dass insbesondere extremistische Akteure und Organisationen und Gruppen das Netz natürlich auch sehr systematisch nutzen, um Diskurse zu bestimmen. Aber wenn ich sozusagen an die normalen Bürgerinnen und Bürger denke, dann gibt es da sicherlich auch noch die Notwendigkeit, ein neues Bewusstsein dafür zu entwickeln, was eigentlich meine Medien handeln, ob jetzt eher passiv oder eher aktiv in meinen Äußerungen, was das eigentlich für eine Verantwortung mit sich bringt. Denn das, öffentlich kommunizieren auch Verantwortung bedeutet, das ist ja kein neuer Gedanke. Das ist im Journalismus, auch wenn der viel zu kritisieren ist und seinen Verantwortungen vielleicht nicht immer nachkommt, doch immer ein Grundprinzip, dass die Möglichkeiten der Wirkungen, die aus öffentlicher Kommunikation herrühren, dass das Verantwortung auch nach sich zieht. Und im Kontext dieser Diskussion um das, was bürgerschaftliche Verantwortung dort bedeuten kann für die Kommunikationskultur, da geht es, glaube ich, aber nicht nur allein um den eigentlich ja völlig selbstverständlichen Gedanken, dass man bei Facebook, WhatsApp und YouTube genauso auf Beleidigung, auf Bedrohung und Volksverhetzung verzichtet, wie man das auf der Straße tut. Und dass die Einsicht, dass die Ächtung oder im notwendigen Fall auch Strafverfolgung von Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung, dass die nichts mit der Einschränkung von Meinungsfreiheit zu tun hat. Es geht, glaube ich, über diese Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, geht es hinaus. Worin besteht jetzt diese Verantwortung? Ich glaube, diese Verantwortung besteht für die gesellschaftliche Kommunikationskultur an mehreren Punkten, von denen ich nur ein paar nennen will. Es geht um die Frage der Verantwortung, über welche Themen eigentlich die Gesellschaft spricht, in welcher Form und Tonlage wir das tun, wie wir dabei miteinander umgehen und ob wir durch solch einen Diskurs, der dann entsteht, tatsächlich zu einer Verständigung, zu Entscheidungen gelangen, die eher zusammenführen als spalten, die unseren Grundwerten entsprechen, die von möglichst vielen mitgetragen, zumindest aber akzeptiert werden und die im besten Sinne möglichst rational sind. Worin besteht jetzt diese Verantwortung genau? Ich glaube, man kann mehrere Facetten aufmachen und vielleicht werden Sie an der einen oder anderen Stelle denken, das ist aber unrealistisch oder das kann man doch von niemandem verlangen. Das mag so sein, aber der Sinn und Zweck von Idealvorstellungen ist natürlich, dass man auch sich dorthin bewegen kann und nach ihnen streben kann. Ich glaube, angesichts der neuen Medienumgebung bedeutet bürgerschaftliche Verantwortung, und ich gehe auf die einzelnen Punkte gleich nochmal ein, auf dem Laufenden zu bleiben, Medien und Inhalte noch bewusster auszuwählen, das eigene Medienwissen zu hinterfragen, sich der eigenen Verzerrungen bewusst sein, selbstverantwortlich zu kommunizieren, die Stärkung von Medien- und Demokratiekompetenz einzufordern und unabhängigen demokratischen Werten verpflichteten Journalismus zu unterstützen. Auf dem Laufenden zu bleiben, das mag vielleicht erstmal trivial erscheinen, sich auf dem Laufenden zu halten und aktuelle politische Informationen nicht aus dem eigenen Menü auszuklammern. Im Englischen gibt es den schönen Begriff der Duty to keep informed. Im Deutschen könnte man sagen, Informiertheit ist erste Bürgerpflicht. Natürlich steht es jedem frei, es ist ein freies Land, sich aus politischem Diskurs und aus politischen Informationen rauszuhalten, aber man muss sich der Konsequenzen bewusst sein. Denn was wir wissen ist, dass es eine positive Beziehung gibt zwischen der Nutzung von Nachrichten, politischem Interesse, Einflussüberzeugungen, Partizipation und dem Vertrauen in Medien und Politik. Wer aktuelle Informationen nutzt, ist besser informiert, fühlt sich kompetenter, beteiligt sich eher und vertraut auch eher Medien und Politik. Und wenn dieser Faden der Nachrichtennutzung abreißt, dann kann eine Abwärtsspirale entstehen, die zu abnehmendem Wissen, abnehmendem Interesse, abnehmender Partizipation und abnehmendem Vertrauen führt. Und das macht für Manipulationsversuche anfälliger, weil man sich nicht auf der Basis einer gesunden Informationsbasis tatsächlich eine Meinung bilden kann, neue Informationen einordnen und einschätzen kann. Und deswegen ist die Frage der Informiertheit der Bürgerinnen und Bürger natürlich letztlich eine Frage der Qualität und Rationalität des politischen Diskurses. Je mehr Bürger viel wissen, umso eher werden sie auch Argumente und echte Lösungen anstelle von Symbolen einfordern und umso eher werden sie auch schiefe Darstellungen in den Medien hinterfragen können. Und obwohl ich jetzt, das ist sozusagen das Chart, was ich heute noch neu eingebaut habe, um vielleicht diese Diskussion um Social Media und die Bedeutung, die Social Media für die Nachrichten und die aktuelle Information haben, mal ein bisschen einzuordnen. Das sind Ergebnisse aus einer Studie, die jetzt am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde, Teil einer ganz großen internationalen Studie über die Nachrichtennutzung online, über Informationsnutzung online. Und die Ergebnisse dieser Studie entsprechen im Wesentlichen auch einer ganzen Reihe von anderen Studien, die es für Deutschland gibt. Man muss sich mal klar machen, Deutschland ist im Bereich der Nachrichtennutzung, der Informationsnutzung ganz, ganz anders als viele, viele andere Länder, besonders anders als die USA. Die Bedeutung, die hier bei uns insbesondere Social Media für die Nachrichtennutzung haben, ist sehr, sehr viel geringer. Und ich glaube, das muss man immer wieder auch mal sagen. Wenn Sie mal anschauen auf den grünen Balken, nämlich die Zahl der Leute, die sagen, dass für sie bestimmtes Medium die einzige Quelle ist, aus der sie sich über Nachrichten, Aktuelles informieren, dann sagen das in Deutschland 1,9%. Da oben. Internet, einzige Quelle, sagen 12%. Das heißt, wir haben in Deutschland noch immer, wir können uns glücklich schätzen, immer noch eine Situation, in der die Menschen, wenn es um Nachrichten geht und nicht um alles, was man sonst noch so machen kann, immer noch sich relativ vielfältig informieren. Für mich ist eigentlich an der Stelle, trotz dieser ganzen Konzentration auf die Social Media, wo man sicherlich hingucken muss, ist eigentlich eine andere Entwicklung fast noch bedrohlicher, nämlich eine Entwicklung, die eine informationelle Spaltung in der Art und Weise ist, dass es immer mehr Leute gibt, die sich ganz verabschieden, die also aktuelle Informationen fast überhaupt nicht mehr nutzen. Und wir haben dazu ein paar Daten, die sind jetzt nicht mehr so ganz taufrisch. Das ist eine Untersuchung, die sich angeschaut hat, die Nichtnutzer und Nutzer von aktuellen und politischen Informationsangeboten jetzt hier zwischen 1998 und 2009. Und ich würde mal tippen, dass diese Daten in ähnlicher Art und Weise weitergegangen sind. Wenn man sich nämlich anguckt, die Leute, die mehr oder weniger regelmäßig, mindestens zweimal in der Woche, aktuelle Informationen irgendwo nutzen, die das nicht machen, dann ist dieser Anteil in dieser Zeit auf ein Fünftel der Bevölkerung angestiegen. 20% sagen, sie nutzen von diesen Sachen nichts mindestens zweimal, mindestens an der Hälfte der Tage. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die man sich anschauen muss. Das ist eine Entwicklung, die auch in anderen europäischen Ländern stattfindet, die dort auch untersucht ist. Und das Problematische an der Sache ist, dass man das auch relativ gut politisch und sozial einordnen kann. Das sind die Politikfernen, das sind die Jungen und das sind die weniger Privilegierten, die sich hier verabschieden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil hier eine Negativspirale entstehen kann. Und die sich natürlich auch darauf auswirken kann, wie eigentlich die Interessen dieser Gruppen in Politik und Medien vertreten kann. Man kann jetzt sagen, okay, Politik und Medien sind vermutlich nicht unschuldig an dieser Entwicklung. Und auf der anderen Seite, und da bin ich wieder bei der Verantwortung der Bürger, wenn ich jemandem zutraue, dass er wählen kann, wenn ich jemandem zutraue, dass er ein Auto kauft, dann kann ich vielleicht auch von ihm verlangen, dass er sich in einem der vielen Informationsangebote auf dem Laufenden hält. Medien und Inhalte noch bewusster auswählen. Man kann mit Fug und Recht argumentieren, dass Bürger durch ihre Mediennutzung schon immer ein Signal gesetzt haben, welche Art von Berichterstattung, welche Art von Journalismus, welche politischen Positionen sie unterstützen. Ob man mit der FAZ, der SZ, dem Merkur oder der Bild hier in der U-Bahn gesessen hat in München, das war auch schon immer irgendwie vielleicht ein Statement, ein Signal an die anderen, haha, ich kann die FAZ lesen, aber auch an Journalisten und Politiker. Und darin lag natürlich auch irgendwie eine gewisse Verantwortung. Wenn alle mit der Bild rumlaufen, dann ist das auch ein Signal. Unter den Bedingungen der veränderten Medienumgebung ist diese Verantwortung im Hinblick auf die Mediennutzung aber natürlich viel, viel höher geworden. Und deswegen war ich so dankbar, dass gestern Frau Bönisch von der Süddeutschen da war, die gezeigt hat, was für Analysen dort im Hintergrund eigentlich laufen, wie sozusagen geschaut wird, was wird geklickt. Denn welche Artikel, welche Videos ich anklicke, welche ich lese, welche ich schaue, das wirkt sich eben nicht nur darauf aus, was ich dann selbst künftig empfohlen bekomme, was ich selbst angezeigt bekomme, sondern das eigene Nutzungsverhalten ist auch ganz häufig eine Information für die anderen. Das kann man auf jeder Seite sehen, süddeutsche.de, hier zum der Facebook-Feed von Süddeutsche, wo habe ich den Presenter, da ist er, Hier gibt es unglaublich viele soziale Informationen. Ja? Es gibt die Informationen darüber, sieht man jetzt hier gerade nicht, wie viele Leute haben das abonniert, wie viele Likes und unterschiedlichen emotionalen Reaktionen gibt es, wie viele Male wurde das geteilt. Das sind alles dann auch noch öffentlich sichtbare soziale Informationen, die natürlich die anderen Nutzer auch beeinflussen können. Das eigene Nutzungsverhalten kann sich unmittelbar darauf auswirken, auch ob Medien an dem Thema dranbleiben, auf welche Art von Überschriften und Themen sie überhaupt setzen. Angewandte Rezipientenforschung, das haben wir gestern so schön gesehen, die findet in Echtzeit statt. Journalisten beobachten die Trending Topics auf den Social Media, greifen Äußerungen auf Social Media auf und man kann immer nur hoffen, dass die Äußerungen, die dann in die Berichterstattung reingezogen werden, nicht nur einfach immer nur die extremsten sind, dass es nicht eine falsche Äquivalenz von Meinungen gibt und dass sich die Journalisten immer dessen bewusst sind, dass das, was dort geäußert wird, eben häufig kein repräsentatives Abbild der Bevölkerung oder auch der Nutzer eines Mediums ist. Auf Social Media ist das Ganze dann nochmal einen Ticken weiter gedreht, weil das eigene Nutzungsverhalten unmittelbar dafür relevant wird, und da sind wir wieder bei den berühmten Algorithmen, die schon verschiedentlich angesprochen wurden, was mir in Social Media zukünftig angezeigt wird, aber auch sich darauf auswirkt, was meinen Freunden angezeigt wird. Weil das ist, so wenig man weiß über den Facebook-Algorithmus und anderes, aber das Nutzungsverhalten von Menschen, die mir ähnlich sind, mit denen ich verbunden bin, das wirkt sich auch darauf aus, was ich angezeigt bekomme. Und auch die generelle Beliebtheit von Inhalten. Ganz wichtiges Kriterium. Und wenn ich ständig nur Katzenbilder, Berichte über Tod, Kriminalität und Katastrophen mir anschaue oder Germany's Next Topmodel, dann muss ich mich nicht wundern, wenn diese Medienthemen auch dann nach oben gespült werden. Viele dieser Rückwirkungen, und das muss man immer wieder sagen, viele der Mechanismen, die dort stattfinden, die sind ja nicht völlig neu. Bild arbeitet schon, Boulevardmedien, schon immer mit einer spezifischen Kombination aus bestimmten Emotionen. Wenn Sie die Bild-Zeitungstitelseite angucken, ist das eine wunderbare Komposition aus unterschiedlichen Emotionen, die dort hervorgerufen werden. Das ist nicht neu, auch Marktforschung ist nicht neu, das gibt es schon länger, aber online ist das alles eben ein Rädchen weitergedreht. Es hat eine neue Qualität. Wenn man es etwas überspitzt formuliert, ich weiß nicht, ob Sie die GfK kennen, die Fernsehquoten misst. Wenn Sie früher nicht Teil dieser 5000 Leute waren, die in Deutschland diese TV-Quoten bestimmen, dann konnten Sie im Prinzip jeden Mist gucken im Fernsehen. Das hat niemanden interessiert, weil es auch nicht marktforscherisch erfasst wurde. Wenn Sie jetzt online sind, ist Ihr komplettes Nutzungsverhalten jederzeit für alle anderen relevant. Und das bedeutet Verantwortung. Verantwortung bedeutet auch, das eigene Medienwissen zu hinterfragen. Die neue Medienumgebung bedeutet eben nicht nur, dass immer mehr Quellen und Informationen da sind, sondern dass es schwerfallen kann, die Qualität von Quellen und Informationen einzuschätzen. Es finden sich im Netz unglaublich viele widersprüchliche Informationen. Das kann im Extremfall auch dazu führen, dass sich Menschen ganz abwenden, weil sie einfach überfordert sind. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal nach irgendwelchen Symptomen, Krankheitssymptomen gegoogelt hat. Ja? Und da finden Sie, ja, Sie kennen es wahrscheinlich alle. Ja? Also irgendwann, entweder man legt sich dann auf eine Krankheit fest, mit der Diagnose geht man dann zu seinem Arzt und sagt, stell doch bitte fest, dass ich das habe. Oder man wendet sich eben völlig ab und das ist durchaus eben auch eine denkbare Option. Das sind ganz neue Herausforderungen. Die neue Quellenvielfalt, die hat auch dazu beigetragen, dass der Journalismus besser, heute stärker unter Beobachtung steht. Und das ist sicherlich auch gut so. In jedem Fall bedeutet aber diese neue Herausforderung, dieses neue Medienangebot, dass man sich auch vergewissern muss, was man eigentlich über Medien weiß, welche Vorstellungen man von Medien hat und woher diese Vorstellungen eigentlich kommen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Menschen sich bei Fleisch, Obst, Gemüse und Milchprodukten mehr Gedanken über die Produktionsbedingungen machen als bei aktuellen Informationen, die doch vielleicht so viel, naja, ich bin selber leidenschaftlicher Biokäufer, ja, also so ist es nicht, aber das, was unser Weltbild prägt und unsere Meinungen, würde ich selber auch aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive noch für ein Stück relevanter halten. Es hat sich schon verändert. Und es sollte trotzdem ein elementares Interesse daran bestehen, das eigene Medienwissen zu verbessern. Jetzt überspringe ich einfach mal ein, zwei Folien und zeige Ihnen das mal. Also eine ganz aktuelle Studie, die eben schon erwähnt wurde. Einfach die Frage nach Medienwissen, Repräsentativbefragung in Deutschland, jeweils die Frage und dann der Anteil der Leute, die die Frage korrekt beantworten konnten. Und das ist jeweils, das hätte ich eigentlich abdecken sollten, dann hätte man ein kurzes Ratespiel machen können, was eigentlich die richtige Antwort ist. Aber man sieht, dass Medienwissen, und es gibt noch weitere andere Untersuchungen, die einem zeigen, dass eben das Medienwissen sehr ungleich verteilt ist, dass es große Wissenslücken gibt. Und das bedeutet ein Problem, weil man nämlich auch zeigen kann, dass je mehr Menschen über Medien wissen, sie auch ein höheres Vertrauen entwickeln. Das bedeutet nicht, dass sie blindes Vertrauen entwickeln, gerade nicht. Es geht darum, eine gesunde Skepsis gegenüber auch Medieninhalten zu entwickeln. Das ist das, was wir zum Beispiel in unserem Studiengang immer versuchen, den Studierenden klarzumachen, ihr müsst an der und der Stelle aufbauen. Aber es ist eben aufpassen, aber es ist eben ein Unterschied, ob ich skeptisch, mit einer gesunden Skepsis an Informationen rangehe oder ob ich einen eher zynisches oder verschwörungstheoretischen Blick auf Medien habe. Und das ist tatsächlich auch etwas, was durchaus nicht unverbreitet ist. Also, das wird Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, die These, die Medien und die Politik arbeiten Hand in Hand, um die Bevölkerungsmeinung zu manipulieren. Das sagen immerhin 20%. Die Bevölkerung in Deutschland wird von den Medien systematisch belogen, 13. Und das sind dann allerdings tatsächlich in Prozentzahlen zumindest relativ geringe Prozentzahlen, aber eben relevant. Und man kann zeigen, dass eben tatsächlich Medienwissen, Medienzynismus und auch Vertrauen in die Politik relativ eng zusammenhängen. Und ich werbe dann immer dafür, sich wirklich zu vergegenwärtigen, wie komme ich eigentlich zu meinen Anmerkungen. Und ein Klassiker, und das ist jetzt eine lustige Koinzidenz, ein Klassiker der Vorwürfe an Medien ist, die Medien berichten ja darüber nicht. Und als jemand, der schon echt einen Haufen von Studien über Medieninhalte gemacht hat, der weiß, wie schwierig das ist, wie kompliziert das ist, der auch weiß, was wir für ein unfassbares Medienangebot in Deutschland haben, der ist bei solchen Äußerungen immer relativ vorsichtig. Und es gibt ein schönes Tool, das ich Ihnen hier mitgebracht habe, nämlich wo man checken kann, ob diese Behauptung stimmt. Also wenn ich jetzt sagen würde, über Herrn Thierse ist ja im letzten Jahr überhaupt nicht berichtet worden, die Medien vernachlässigen Herrn Thierse sträflich, gewiss. Ja. Dann würden Sie hier ein Tool haben, wo Sie einfach das Stichwort eingeben und dann wird auf allen möglichen Medienseiten gesucht und geschaut, haben die wirklich nicht darüber berichtet? Oder ist es vielleicht nur meine eigene subjektive Wahrnehmung, die dort eine Rolle spielt? Und bürgerschaftliche Verantwortung heißt eben auch, das eigene Wissen, die eigenen Vorstellungen und die eigenen Behauptungen an der Stelle auch kritisch zu hinterfragen. Bürgerschaftliche Verantwortung kann auch bedeuten, sich der eigenen Verzerrungen bewusst zu sein. Und da geht so ein bisschen der Sozialwissenschaftler mit mir vielleicht durch, weil das jetzt wirklich in so einer idealen Welt vielleicht sich abspielt. Aber ich glaube, dass gerade unter den heutigen Medienbedingungen, die dem Mediennutzer eben aufgrund des großen Angebots unglaublich viel abverlangt, dass es da auch zur bürgerschaftlichen Verantwortung zählen kann, sich klar zu machen, welche Verzerrungen ich eigentlich bei meiner eigenen Auswahl, bei meiner eigenen Wahrnehmung, bei meiner eigenen Beurteilung von Medien, von Meinungsbildung, bei meinen eigenen Entscheidungen eigentlich zum Tragen komme. Es gibt Jahrzehnte mittlerweile von psychologischer, politikwissenschaftlicher, kommunikationswissenschaftlicher Forschung, die sich die Frage stellt, warum laufen eigentlich politische Diskurse so ab? Warum wählen eigentlich Medien bestimmte Inhalte aus? Warum halten wir selbst bestimmte Dinge für glaubwürdig und manche andere nicht? Und wie treffen wir eigentlich auf dieser Basis Entscheidungen? Ich finde es kurios. Mein Sohn hat gerade in der 8. Klasse in Biologie für eine Stehgreifaufgabe, eine Ex heißt das hier, musste er lernen, wie Bienen miteinander kommunizieren, um die beste Blüte auf dem besten Weg zu finden. Ich weiß nicht, das ist super wichtig, ja, ich weiß aber nicht, wie viel er wirklich darüber lernen wird, wie wir eigentlich als Gesellschaft miteinander kommunizieren. Und warum er manche Dinge für glaubwürdig hält und andere nicht, warum er auf Basis dieser Informationen bestimmte Entscheidungen trifft und welche Verzerrungen es dort eigentlich gibt. Wir sollten mehr darüber wissen, welche Schnippchen uns eigentlich unsere eigene Psyche, unsere eigenen psychologischen Prozesse, die bei uns ablaufen, eigentlich schlagen können, weil wir dann auch mal innehalten können und können sagen, ist jetzt eigentlich diese Aufregung so berechtigt? Ist es jetzt eigentlich notwendigerweise so, wie ich das wahrnehme, oder können wir nicht da auch anders drauf blicken? Schönes Beispiel, Donald Trump, ja, immer wieder gerne genommen, auch bei dieser Tagung. The fake news is working overtime, just reported that, obwohl den großen Erfolgen, die wir in der Wirtschaft haben, 91% der Nachrichten über mich sind negativ, fake. Das ist ein klassisches Phänomen. Wenn ich Medien wahrnehme, wenn ich eine starke Meinung zu einem Thema habe, nehme ich einen Artikel tendenziell so wahr, dass der gegen meine eigene Meinung spricht, dass das verwerflich ist. Das nennen wir Hostile Media Effekt, ein klassisches Phänomen, was bei Politikern immer wieder zu beobachten ist, eine eigentlich objektive, neutrale Berichterstattung, die aber gegen meine eigene Position spricht, die sogar neutral ist, die wird als verzerrt wahrgenommen. Wenn man sich dessen bewusst wäre, wäre es nicht verkehrt. Ein ganz wichtiges Phänomen ist, wir halten Menschen, deren Meinung wir teilen, für glaubwürdiger. Nicht, weil sie das Richtige sagen, sondern weil sie die Meinung vertreten, die wir auch vertreten. Und das gilt auch für Medien. Und das ist eine systematische Verzerrung, die dazu führt, dass wir auch Medieninhalte entsprechend auswählen und unter Umständen uns eben immer in einer bestimmten Meinungsblase aufhalten, aus der wir vielleicht gar nicht ausbrechen können. Und so gibt es einen Haufen von psychologischen Mechanismen, wo man selbst im Internet schöne Zusammenstellungen findet. Und ich muss sagen, das war einer meiner größten erhellenden Erlebnisse in meinem Studium gewesen, als mir klar wurde an verschiedenen Stellen, wie ist eigentlich meine eigene Wahrnehmung durch meine Voreinstellungen, durch meine Meinungen eigentlich geprägt und warum treffe ich bestimmte Meinungen, warum glauben wir immer, dass in unserer Jugend alles besser war. Das sind so schöne Phänomene, die man sich vielleicht anschauen kann, wenn Sie eine Literaturempfehlung haben wollen. Nobelpreisträger Daniel Kahnemann, ein ganz tolles Buch, das wirklich erhellend ist. Ich beeile mich ein bisschen. Der nächste Punkt ist, selbstverantwortlich zu kommunizieren. Wenn man sich mal in die Demokratietheorie vertieft, da gibt es die Vorstellung, wenn die Bürger in den demokratischen Diskurs, in die demokratische Sphäre eintreten, dann sollen sie das schon mit ihren eigenen Interessen tun. Aber sie sollen das auf eine Art und Weise tun, die an Lösungen interessiert ist, die verständigungsorientiert ist und die das Gemeinwohl und nicht nur das eigene Wohl im Hinterkopf hat. Und diese Kommunikation soll auch an geteilten Normen und Werten orientiert sein, also nicht beleidigen, bedrohen und zum Hass gegen bestimmte Gruppen aufrufen. Gleichzeitig soll sie verständlich, wahr und wahrhaftig sein. Wir haben natürlich im Netz ein Riesenproblem mit Hasskommentaren, die massiv verbreitet werden. Und gerade auch extremistische Gruppen nutzen das. Die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger liegt nun darin, nicht einfach wegzuschauen, sondern Zivilcourage zu zeigen. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Indem man sich einschaltet, indem man versucht, Diskussionen zu versachlichen und nicht, indem man selbst in Beschimpfungen verfällt, indem man problematische Inhalte meldet oder indem man, wenn man das Ganze tatsächlich für strafbar hält, auch das durchaus zur Anzeige bringt. Wovor man sich allerdings auch hüten muss, ist, dass man Aussagen allein schon deshalb für unangemessen, undemokratisch und gar extremistisch hält, weil sie eine andere Meinung sind, weil sie der eigenen Meinung widersprechen, der Ton vielleicht etwas heftiger ist. Das kann und muss auch eine demokratische Diskurskultur aushalten. Ein Kollege, ein geborener, gebürtiger Franke mit einem ordentlichen, einschlägigen Akzent, der sagte neulich zu mir, du, wenn du wüsstest, wie wir zu Hause miteinander reden, wie wir zu Hause miteinander umgehen, dann würdest du dich wundern, wie heftig und deftig das dort zugeht. Und das ist sicherlich ein Argument, aber ich sehe es nicht wirklich so, dass das sozusagen das alleinige Argument ist. Der Tod darf auch rau sein, aber es gibt eben auch Grenzen und die gelten online genauso wie offline. Und da ist, glaube ich, auch das viel gescholtene Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein Schritt in die richtige Richtung. Ich überspringe das mal. Wir haben jetzt eben schon irgendwann mal was über Medienkompetenz gehört und ich halte es für extrem wichtig. Und zwar insbesondere in den Schulen, insbesondere, aber nicht nur bei den Jungen, aber bei denen müssen wir halt anfangen. Die kriegen wir nämlich alle auf einmal. Sie kriegen wir vielleicht hier, aber hier predigen wir sozusagen sowieso wahrscheinlich schon zu den Bekehrten. Aber es ist extrem wichtig und es ist deswegen wichtig, weil es eben dort draußen in dieser neuen Internetwelt unglaublich viele Angebote gibt, die mit bösen Absichten daherkommen. Eine vermutlich attraktive junge Frau mit einer tollen Frisur, Blumen im Haar, tolle Bildsprache. Wenn man ein bisschen länger hinguckt, stellt man fest, da hinten brennt anscheinend irgendwas. Und dann guckt man auf den Spruch und da heißt es, Identity is revolution. Und unten, das können Sie wahrscheinlich nicht lesen, steht Just Nationalist Girls. Es ist ein Post, ein Instagram-Bild von, aus dem Umfeld der identitären Bewegung in Frankreich, die im Netz mit unglaublich cleveren Strategien unterwegs sind, Dinge, die man gar nicht sofort als extremistisch erkennt, dort an die Jugendlichen versuchen ranzutragen. Das daneben ist Natur stärkt das Gemeinschaftsgefühl, super, finden wir alle gut, finden Jugendliche auch ganz toll. Der Absender ist Stacheldrahtzieher, da kann man dann schon etwas unruhiger werden. Und deswegen ist es so wichtig, aufgrund all der Themen, die wir besprochen haben, aber eben auch aufgrund von Akteuren, die dort draußen im Netz versuchen Jugendliche insbesondere zu erreichen. Wenn man sich das mal anguckt, und das haben wir uns in der Studie mal angeschaut, wie sehr begegnen eigentlich Jugendliche Extremismus, dann sagt etwa die Hälfte davon, dass sie extremistischen Inhalten vor allem medial begegnet. Und diejenigen, und das haben wir in weiteren uns dann genauer angeguckt, diejenigen, die sagen, sie begegnen keinem Extremismus, bei denen liegt die Annahme nahe, dass sie ihn schlicht nicht erkennen. Und das hat auch damit zu tun, und damit bin ich, bin ich beim Thema Demokratiekompetenz, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Medienkompetenz immer auch was mit Demokratiekompetenz zu tun hat. Dass wir also nicht über Medienkompetenz heute und über Nachrichtenkompetenz reden können, ohne die entsprechenden Werte, die uns eigentlich bei der Bewertung auch von Inhalten leiten. Und deswegen ist es so eine wichtige Geschichte. Und man kann feststellen, dass eben die Art, mit der über diese Themen gesprochen wird in Schulen und auch in unterschiedlichen Bundesländern, dass die sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Und da ist tatsächlich Bayern kein glühendes Vorbild. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir Demokratie und Medienkompetenz, die Förderung, das Einbringen in die Curricula in den Schulen unbedingt voranbringen müssen. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Bürgerschaftliche Verantwortung bedeutet eben dann auch, unabhängigen und demokratischen Werten verpflichteten Journalismus zu unterstützen. Und das kann eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Wir haben da viel über Zahlungsbereitschaft schon hier gehört und es ist eben wichtig, wobei man sagen muss, alle Internetnutzer leisten irgendwie ja auch schon Zahlungen über den Rundfunkbeitrag. Ja, es ist sozusagen nicht so, dass da im Netz so gar keine Zahlungsbereitschaft bestände, aber für die Privatwirtschaftlichen ist das eben wichtig. Und es ist auch wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, es ist eine Illusion zu glauben, dass man sich als Einzelner einen umfassenden Überblick über all das da draußen verschaffen könnte, was es da so an wichtigen Dingen gibt. Die Menschheit hat den Journalismus nicht ohne Grund erfunden. Und deswegen können wir ihn kritisieren und können ihn nachsteuern. Aber ganz wichtig ist, dass wir diese Institution erhalten, weil wir sehen in Polen, wir sehen in Ungarn, was passieren kann, wenn das nicht der Fall ist. Wer also diese Institution schädigt durch Fundamentalkritik, der tut sich selbst keinen Gefallen, der tut auch dieser Gesellschaft keinen Gefallen. Und bei aller notwendigen Kritik bin ich deshalb überzeugt, dass im Grundsatz es wichtig ist, diesen Journalismus zu unterstützen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.